Zum Anfang etwas über meine Mutter. Sie spielt in der Geschichte die Hauptrolle. Vom schönen Schwätzen. Wenn meine Mutter, eine Gabler Bergere, schön schwätzen muss. 16 statt nah und bra, nunder und runder. Viel vornehmer ist sie in ihrer Sprache nie geworden.
Lebenslauf. Schwäbisches Mundart-Hörspiel von Peter Schlack.
Am 15. September 1943 hat es einen Fliegerangriff auf Stuttgart gegeben. Am nächsten Tag, am 16., bist 14 Tage vor der Zeit im Bethesda-Krankenhaus in der Hohenheimerstraße geboren. Ha, die Sauer wegen dem Fliegerangriff in der Nacht, ins Bergsträßle in der Bunker, weit ist nicht gewesen, bloß über die Straße, hat Wehe ausgelöst. Am Morgen nah, es ist noch dunkel gewesen, hat mir meine Mutter mit der ersten Straßenbahn ans Olga-Eck gefahren. Und von da ist bloß nur ein Stück der Buckelnuff ins Bethesda. Um die Mittagszeit bist du auf die Welt gekommen. Es ist eine leichte Geburt gewesen. Die Ärzte haben sich gewundert, warum ich überall so braun gewesen bin. Ich bin den ganzen Sommer fast jeden Tag im Luftbad auf der Waldau gewesen.
So erzählt sie mir's oft und immer wieder. Es hört sich gut an, aber ein Fliegerangriff ist am 6. September gewesen. Und nicht besonders schwer. Es ist wahrscheinlich ein Fliegeralarm gewesen. Das hat auch gelangt. Aber ein Angriff passt der Mutter einfach besser zu meiner Geburtsgeschichte. Es ist dramatischer.
Und nach, wie ich im Bethesda gelegen bin, hat es Alarm gegeben. Und ich habe an dem Hitler und seinem Scheißkrieg kein guter Vater gelassen, dass der Arzt gesagt hat, Frau Schlack, sind Sie ein bisschen vorsichtiger. Man weiß nie, wer es hört.
Der nächste Angriff ist am 8. Oktober. Von da an ist es bloß noch schlimmer geworden. Dass meine Mutter am Hitler keinen guten Vater gelassen hat, ist oft belegt mit ihrem Ausspruch, ich hätte ihn hemachen können, den Schlawiner, den Feldherren. Im Bethesda-Krankenhaus ist sie drei geblieben, auch freiwillig. Im Alter, mit ihrem schwachen Herz, ist sie auch zweimal im Jahr da behandelt worden. Und jedes Mal sagt sie zum Arzt, der wo sie schon Kind hat.
Wissen Sie, Herr Doktor, mein Herz ist halt so alt wie nie.
Nach 4 Tagen holt sie ihre Mutter, jetzt auch meine Oma, mit mir vom Krankenhaus ab. Mit dem Zweier bis zur Liebenenstraße, die Geishimmerstraße nunter bis zur Nummer 14, das Haus vom Becker Fritz. Da wohnt mein Großvater, der Friedrich Müller, sei Anna, meine Mutter und Späßle Doris. Mit 14 ist durch eine Wahl von Almersbach im Weilberg nach Stuttgart in Stellung gekommen. Von ihrem Vater, im Schreinerwahl, kriegt sie eine grähe, angestrichene Holzkiste mit ihrer Habseligkeit mit. Auf dem Deckel sind zwei mit Hand gemalte Buchstaben. A, W. Kann man sich vorstellen, wie es dem Mädle aus dem Dorf in der Blankstraße in Gablerberg in dem Arzthaushalt gegangen ist? Sie sagt, er ist ganz freundlich gewesen, sui ziemlich streng. Ich habe ja fast alles lernen müssen. Es hat zeigt ihnen, dass er mir ein Biegels Hemd, wo ein Fältchen drin gewesen ist, vor die Nase gehoben hat und sagt, hat er das vielleicht so gezeigt? Ich habe viel schlucken müssen. 1909 lernt sie auf dem Volksfest ihren Fritz kennen. 1910 kommt Tochter Hilde auf die Welt. Sie können nicht heiraten, weil der Fritz beim Militär ist, bei den Dragonern und keine Heiratserlaubnis kriegt. 1912 wird Melanie geboren. Jetzt kriegt der Gefreite Friedrich Miller die Heiratserlaubnis. Nach dem Militär schafft der Fritz im Straßenbau und Anna im Stadtbad in Ostheim. Die Mädle bringt sie morgens um 5 Uhr ins Kribble. Mein Vater ist ihnen mit 4 zum ersten Mal liegt, wie man damals sieht, in Rimini in Italien. Er ist erst 42 eingezogen worden, weil er Jahrgang 09 gewesen ist und bei der TWS, Technische Werke Stuttgart, unabkömmlich.
Gott sei Dank bin ich für die Frunz alt gewesen. Als Schlosser haben sie mir den Waffenmeister Reto. Els bin ich mit einem Fuhrwerk nach vorne, Waffen abliefern und Defekte abholen. Da habe ich manchmal auch umschießen müssen. Ich glaube, dass sie niemand getroffen haben.
Viel vom Krieg erzählt er nicht. Bloß, dass sein Haarausfall wahrscheinlich vom Stahlhelm tragen gekommen ist. Und dass er in Italien in Gefangenschaft gekommen und mit dem Zug nach Belgien transportiert worden ist. Und dass der Zug in Stuttgart gehalten hat.
Das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Nach anderthalb Jahren bist du wieder daheim, der Krieg ist aus. Vom Bahnhof aus wäre ich in einer halben Stunde in Gablerberg. Am liebsten wäre ich davor, aber die Waggons sind abgeschlossen und auf die Bahnsteige haben sie patrouilliert. In Belgien sind sie uns in einem Kohlebergwerk. 2 Wochen bin ich mit den anderen da runtergefahren. Die Flöte sind manchmal nicht her wie 50, 60 Zentimeter gewesen. Da hast du reinkrabbeln müssen und auch noch Kohle rausholen. Ich bin hier verbobbert vor Platzangst. Sie haben es noch gemerkt, dass das nichts für mich ist und ich bin als gelernter Schlosser wieder in der Werkstatt gelandet. Sie sind freundlich zu uns gewesen. Grund haben sie keinen dafür gehabt. Die deutschen Soldaten haben sich als Besatzer in Belgien saumäßig benommen. Denn die Belgier, die da auch geschafft haben, ist nicht viel besser gegangen wie uns.
»1936 haben sie geheiratet, sind in Gablerberg in die Hornbergstrasse in eine Dachwohnung gezogen. Der Vater verdient bei der TWS nicht schlecht und kann sich ein 350er Triumph kaufen. Auf einem Foto sieht man sie. Der Vater in einer Art Knickerbocker, man sieht Überfallhose, eine elegante Windjacke, ein Lederkapp samt Motorradbrill. Auf dem Sozius, meine Mutter, fast nur ein Mädle, auch ein Lederkapp auf und in Überfallhose. Ein schönes Bärle. So jung haben sie miteinander Ausflug gemacht, einmal auch ein längerer an der Bodensee. Das erzählt der Vater so.
Wir sind über den Buckel gekommen, ich habe angehalten. Vor uns ist in der Sonne fast weiß der See gelegen und deine Mutter fragt, und wo ist jetzt der See? Sie hat ihn nicht gesehen, weil der so groß gewesen ist. Mit so einem Anblick hat sie nicht gerechnet. Aber 1938 ist mit dem Motorrad ausgewählt. Ich habe einen Unfall gehabt, bin mit einem Schädelbruch davongekommen. Ein Auto hat mich nachts blindet. Das Motorrad ist hergewählt.
Am Anfang ist nicht leicht gewesen mit dem. Seine Freund ist einem wichtiger quer wie ich. Ja, mit denen ist er mir zu oft im grünen Kranz in der Klingenstraße gesessen. Und da kauft er immer Vorräte ein. Ah, das hat er von daheim gehabt. Das sind ja 7 Geschwister quer. Ha, die haben 15 oder 20 Zentner Kartoffeln im Keller gehabt, dass die hungrigen Meiler satt werden. Einmal kauft er 20 Kilo Stangenbohnen. Ich komme vom Geschäft heim und die 20 Kilo standen in der Küche und der Vater ist weit und breit nirgends. Und ich hock nah und gipfel die Bohnen, zieht Fäden und tue sie in Salzwasser in Flasche. Mein Alter ist gegen 12 mit ein paar Bierintus aus dem grünen Kranz gekommen. Ha, ich hätte ihn umbringen können. Aber natürlich, ach, wir haben auch schöne Zeiten gehabt. Einmal fragt mir eine Nachbarin in der Hornbergstraße, Sie, Frau Schlag, ich sehe morgens von meinem Küchenfenster aus ihren Mann, wenn er ins Geschäft läuft. Der holt immer etwas aus seiner Manteltasche und schiebt es ins Maul. Ich habe keine Ahnung gehabt, was er da ins Maul schiebt. Aber kurz vor Weihnachten wenn ich noch die große Blechschachtel mit den Ausstecherler vom Schlafzimmerschrank hole. Ist sie gerade noch halb voll. Hat der doch jeden Morgen, wenn ich nicht unterwegs bin, sich 2, 3 Ausstecherler aus der Schachtel gestibitzt. Ja, er hat immer gern sie's gegessen. Später backt er sich noch die Kuchen selber.
Wie der Vater noch doch eingezogen worden ist, zieht Mutter in der Weste ins Haus von der Schwiegerleit vom Bruder von meinem Vater. Der Mutter gefällt's im Westen nicht. In Gablerberg ist sie aufgewachsen und einfach daheim gewesen. Und sie sieht mehr wie einmal zu ihrem Erwin.
Dem Paule sei Schwiegermutter ist ein bisschen Schand mehr gewesen. Dui hat mir einmal, wo ne Treppkitten, ein paar Tropfen Tinte auf Trepp geleert. Das hast du ja mit nix rausgekriegt. Ich weiß nicht, warum dui mich nicht hat leiden können. Vielleicht, weil ich und du 1936 aus der Kirche austreten sind. Und dui ist mit ihrem Alter ja jeden Sonntag in die Kirche gesaut.
Mit dem Bruder vom Vater, am Paule und seiner Frau, hat sie nach dem Krieg 10 Jahre nix mehr geschwätzt.
Wie noch endlich du unterwegs gewesen, hab mir in 6 Jahren probiert, bis klappt, hat mein Vater gesagt, jetzt kommst du nach Gablerberg. Im Westen bist nämlich sicher allein und in die Keller von den riesen Häusern im Westen kannst du bloß umkommen. Wir kommen schnell in der Stolle im Bergsträßle, das sind ja kaum 100 Meter. Also habe ich wieder in der Geisheimer Straße gewohnt, im kleinen Zimmerle. Und Doris, also das Mädle von meiner Schwester Hilde, wo meine Eltern aufgezogen haben, meine Hilde hat ja nichts taugt, hat auf dem Sofa in der guten Stube schlafen müssen.
Erzählen muss man jetzt noch, dass ich die Melanie, das Melle und der Erwin in dem Haus in der Geisheimer Straße kennengelernt haben. Der Erwin Schlack wohnt bei seinem ältesten Bruder Robert, der ist mit dem Peile Munz verheiratet, sie ist nicht die Hälfte, hat mit ihrem Robert einiges mitgemacht, das ist aber in dem Zusammenhang nicht wichtig. Also der Robert und das Peile haben der Erwin zu sich in die Geisheimer Straße genommen. Beide Eltern von den 4 Buben und 3 Mädle sind kurz hintereinander gestorben, und die jüngere Geschwister auf die ältere verteilt wurde. Kein Wunder, dass sich der Erwin und die Melanie über den Weg gelaufen sind. Im Treppenhaus oder im Gartencafé vom Café Fritz einander gegenüber gesessen sind.
Ach, er hat mir gefallen, weil er so eine schöne Nasekit hat und ich so eine kleine Stupsnase. Er ist verlobt gewesen, aber seine Braut ist gestorben und wir sind uns näher gekommen. Mit dem Treffen ist damals natürlich nicht so einfach gewesen. Meinem Vater habe ich gesagt, dass sie ins Schwimmbad gehen und schwimmen lernen. Ich habe aber meinen Schatz getroffen. Und der Badanzug, bevor ich heim bin, habe ich irgendwo nass gemacht. Richtig schwimmen habe ich nie gelernt. Aber mein Vater hat den Erwin akzeptiert. Er ist ein Handwerker gewesen.
So, jetzt sind wir wieder im 20. September 1943. Im Erdgeschoss von der Geisheimer Straße 14 holet Bicke das Melle mit ihrem Buhr in die Backstube. Sie gratulieren zum Sohn und sie kriegt ein Guck voll süße Stickler von Gerstern, aber trotzdem. 3 Treppen auf und sie steht vor der Tür mit dem Schild Friedrich Miller. Ihr Mutter schließt auf. Der Opa sitzt in der Küche, darf das Bibel auf der Schoß nehmen. Der Buhr gefällt ihm. sich sei für der Enkel.
Für mich ist bloß ein Bub in Frage gekommen. Ich habe nie ein Mädchen wollen. Sind meistens rechte Lumpenmenschen, wie meine Schwester Hilde. Ach, und überhaupt, zu was sind wir Frauen schon recht? Vorm Herd standen und Kinder in die Welt setzen, dass sie noch im Krieg verschossen werden.
Für sie selber hat es nicht so ganz gestimmt. Kind ist bloß alles von einer auf die Welt gebracht worden. Und sie hat ihr Leben lang geschafft. Meistens als Schuhverkäuferin. Das hat sie gelernt gehabt beim Peto. Später schafft sie in der Schuhdaustelle. Und Ende der 20er Jahre beim Schuggen. Vor dem Herd ist sie schon auch gestanden. Mehr, weil es halt nicht anders gegangen ist. Von sich selber sagt sie,
eine große Dampfküche bin ich nie gewesen. Dafür aber eine gute Schuhverkäuferin. Beides zusammen ist manchmal ein bisschen viel geworden, aber ich han mein eigenes Geld haben wollen. Der Papa hat ja auch ein bisschen gekocht. Der Sonntagsbraten gemacht und der Kartoffelsalat. Kuchen backen, weil er sie selber am liebsten gegessen hat.
Über das Schuggen und meine Mutter gibt's etwas zum Berichten. Die Mutter und der Schuggen. Und dann schafft sie wieder als Schuhverkäuferin, das hat sie gelernt beim Merkur. Aber sie sagt, ich schaffe beim Schuggen, wie vor dem Krieg. Und vor dem Krieg trifft sie in der Straßenbahn auf dem Weg in ihr Geschäft der Herr Schuggen und sagt, grüß Gott, Herr Schuggen. Sie kennen mich? Freile, ich schaff doch bei Ihnen. Jetzt ist der Bub da und er soll auf jeden Fall Peter heißen. Da ist der Großvater nicht ganz damit einverstanden. Peter heißt jeder Hund und jede Katz. Also wird, dass der Großvater zufrieden ist, aus dem Peter ein Rolf Peter mit Bindestrich. Das sieht außer seiner Patentante Martha niemals zu ihm. Es ist ein Peter. Über der Großvater und sein Enkel. Du hast in deinem ersten Jahr fast bloß geschrien. Hauptsächlich nachts, erzählt du Mama. Dein Opa, mein Vater, kein Eufacher, hab gesagt, ziemlich narret, wie viel Kindergeschrei müssen ich noch anhorchen in meinem Leben. Wenn du noch doch mal geschlafen hast, ist natürlich ein Fliegerangriff oder ein Alarm gewesen. Ich habe dich aus deinem Bettle gerissen und wir sind in die Bergstraße in der Stolle. Natürlich hast du wieder geschrien, so aus dem Schlaf gerissen. Ein Nachbar, ein alter Nazi, hat ein Gusch gehabt. Schreiende Kinder kommen mir nicht mehr in den Stollen. Jetzt hättest du deinen Großvater hören sollen. Er ist aufgestanden, vor einem Nah gestanden. Du haltest am besten deinen Gusch. Der ist vielleicht bleich geworden. Fritz, pass auf, sagt er. Mehr nicht. Der Großvater hat aufgepasst. Und der Nachbar ist nach dem Krieg schön gleich laut geworden.
Im Frühjahr 44 ist mir zu viel gewesen mit den Alarm und den Angriff. Ich bin noch mit dir und meiner Schwester Hilde mit ihren drei Kindern, der Doris, dem Siegfried und der Hildegard, nach Almersbach im Weiberg. Da ist meiner Mutter ihr Vater Schreiner quer. Der hat damals aber nicht mehr gelebt. Ich han da alles gut Kind, bin ja oft genug bei den Großeltern in Ferien quer. Wir sind am Atzheim Häusle untergekommen. Im ersten Stock mit Balkon. Ja, und ich han alle meine Möbel mitgenommen. Und wir haben jemanden gefunden, wo sie mit dem Laster nachgefahren hat. In Almersbach gibt's keinen Fliegeralarm und keine Bombe. Du hast aufgehört zum Heilen und bist ganz ruhig geworden. Ja, und dazu hat's noch einen schönen Sommer gegeben. Wenn mir's bloß auf dem Land besser gefallen hätte. Schon als Kind bei der Oma Wahl in der Ferien wäre am liebsten heim nach Stuttgart gelaufen. Die Großmutter will, dass ich barfuß laufe, die Schuhe schone.
Aber ich habe doch so empfindliche Füße gehabt. Jede Stäule tut mir weh. Unterhose habe ich auch keine von ihr zum Anziehen gekriegt. Alles ist mir auf dem Land wie ein Spitzgras quer. Auf jeden Fall, du bist oft, wenn das Wetter schick quer ist, auf dem Balkon gesessen. Einmal, ich habe gar nichts von dir gehört, so ruhig bist du quer, habe ich gedacht, ah, jetzt muss ich mal nach dem Bur gucken. Da bist du seelenruhig auf dem Teppich gesessen, hast eine rote Schneck in der Hand gehabt und in sie reinbissen. Dein Gesicht und deine Hände sind voll verschmiert quer. An mir hat's geckelt. Wie ich da die Schneck aus der Hand genommen habe, habe ich schier den Hals gestreckt und du hast geschrien wie am Spieß.
Und Späßle Hildegard? Ich sag damals Hildgardle zu ihr. Sie ist 3 Jahre älter wie ich. Verzählt auch eine Geschichte von mir und meiner Mutter.
Du und deine Mutter sind auf der Bank vom Atzheim Häusle in der Sonne gesessen. Du hast in der Birne gebissen. Ah, es hat dir offensichtlich geschmeckt. Es ist nicht oft der Fall gewesen. Deine Mutter hat dir die Birne aus der Hand genommen und auf die Bank gelegt. Du hast keinen Muxer drauf. Das hat mich gewundert. Neben die Birne legt deine Mutter auf 50erle und will sehen, nach was du langst. Du hast noch am Geldstück gelangt.
Das ist mir oft erzählt worden, schon fast vorgehalten. Besonders, wenn ich mir als ein bisschen geizig gezeigt habe. Dann hat man mit dem Finger auf die Geschichte gezeigt. Schon damals ist das Geld wichtiger gewesen. So recht will ich nicht dran glauben. Aber es ist ja schon so lang her. Und das Hildgardle erzählt weiter.
Du hast grad laufen können und bist mir nicht vom Rockzipfel. Überall hast du mit mir sein wollen. Ich bin doch auch erst 5 gewesen. Wenn du mich gesehen hast, hast du Hildgardle, Hildgardle gerufen. Wenn ich dich nicht mitgenommen habe, hast du blöd. Ich habe dich halt meistens mitgenommen, dass deine Mama mal eine Ruhe vor der Kette hat.
Ob es eine Erinnerung ist, vielleicht auch bloß ein Traum. Hildgardle nimmt mich mit fürs Dorf. Wir sind durch Wiese gelaufen, am Hang auf, und da ist eine Wunderwelt gewesen. Wahrscheinlich ist es Schutthalde. Alles Mögliche liegt so rum. Und mir kommt's heut nur so vor, als sei es ein Areal voller Schätz gewesen. Nach so etwas habe ich immer wieder gesucht und manchmal ohne Aufwachen gefunden. Aber es ist immer noch Krieg, auch in Almersbach. Und die Geschichte ist wirklich. Die Mutter erzählt sie und das Bäsle Doris, Dolle, wo dabei gewesen ist, erzählt sie so.
Wir sind in Gleu-Asper gewesen. Deine Mama, du im Kinderwagen, meine Mama und ich. Ich bin damals 7 gewesen. Und wir sind auf dem Heimweg von Backner und hören von beidem ein Flugzeug. Man hat damals, der Krieg ist fast aus gewesen, immer mit dem Tiefflieger rechnen müssen. Und der ist auf jeden Fall näher gekommen. Und wir sind mit ihrem Kinderwägele unter einen größeren Baum gesauert. Deine Mama hat den aus dem Wägele hinaus und das ist, weil es schräg war, ein Stück unter dem Baum vorgerollt. Wir sind eng zusammen hinter dem Baum gestanden. Der Flieger ist näher gekommen. Ich höre heute noch das ekelhafte, endlose Heulen. Der Flieger schießt, hört nicht auf. Uns hat's nichts gemacht. Aber der Kinderwagen hat etwas abgekriegt. 200 Meter weiter ist ein Bauernhof, wo ein kleiner Bub am Hof gespielt hat. Beire ist aus dem Haus gerannt gekommen, um ihren Bub zu holen. Sie hat's nicht geschafft. Sie ist von so einer Garbe betroffen worden. Im Bub ist nichts passiert. Wir sind mit einem hähnigen Kinderwagen voll nach Almersbach gelaufen. Und du bist auf dem Heimweg. Deine Mutter hat dich tragen, ganz ruhig gewesen.
Aber noch ist der Krieg aus.
Kannst du denken, dass ich so schnell wie möglich wieder nach Sturgert hin will? Am liebsten nach Gablerberg. Aber eine Wohnung finden, wo doch fast alles hier gewesen ist in Sturgert. Der Sommer 45 ist heiß gewesen, wenn man noch mehr zum Essen gehabt hat. Dir hat's nichts ausgemacht. Du hast sowieso wie ein Spatz gegessen. Aber ich bin manchmal abends um 6 ins Bett vor lauter Hunger. Meine Hilde ist hamstern gegangen zu den Bauern in der Umgebung. Da ist du nicht verschrocken gewesen. Ich hätt's nicht fertig gebracht. Ich wär lieber verhungert als bei den Muschköpf betteln.
Und jetzt sind Briefe vom Papa aus Belgien gekommen. Die Mama liest sie vor. Viel verstanden kann ich mit meinen 2,5 Jahren nicht haben. Aber dass die Mama gestrahlt hat und froh gewesen ist mit so einem Brief in der Hand, muss ich gemerkt haben. Sie erklärt mir.
Der Papa ist in Italien in Kriegsgefangenschaft gekommen. Er ist im Kriegsgefangenenlager in Belgien. Er muss im Kohlebergwerk arbeiten, aber er lebt.
Els sind außer dem Brief auch Päckle aus Belgien gekommen. Da ist oft der große Tafel Schokolade drin gewesen. So ein Papa ist nicht schlecht. Aber eigentlich weiß ich noch gar nicht, was ein Papa ist.
Jetzt schreibt er, dass sie sicher irgendwann einmal entlassen werden. Die können die Männer ja nicht ewig behalten.
Und dann steht im Herbst mit meinem alten Rucksack auf dem Buckel der Mann von meiner Tante Hilde, der Onkel Hannes, vor der Tür. In dem Rucksack ist Essen für eine gute halbe Woche für Elli gewesen. Das bringt bloß der Hannes fertig. Er ist ein Genie im Organisieren und auch sonst von ziemlich halbseidene Sache. Jesus, der Hannes, sagt meine Mutter. Wenn er das wieder nachgekriegt hat, fragt der Opa. Du hast mir gerade noch gefehlt, sagt seine Hilde. Sie hatten gleich zweimal geheiratet. Nacheinander, natürlich. Der Hannes sorgt für die Familie. Manchmal kostet's etwas. Hast mir 10 Mark, fragt der Hannes der Opa, sein Schwiegervater. Ich bring das nächste Woche wieder. Auf die nächste Woche wartet er lang, der Opa. Aber der Hannes bringt 5 Pfund Mehl und 20 Eier. Endlich mal wieder Spatze. Oder sagt er, Mille zu meiner Mutter, da habe ich einen Bodenteppich. Hannes, wo hast du den aufgabelt? Mille fragt mich nicht. Mir verspricht er, dass er mir ein Raketenauto baut. Oh, Hannes. Zeit ist besser geworden, nach und nach. Zwischen den Leuten ist nicht immer gut gegangen. Tilde und Hannes kommen nicht mehr miteinander aus. Meistens leidet Kinder am meisten drunter. Besonders Späsel Hildegard. Der Hannes ist nicht ihr Vater. Und der Hannes, und da ist es saukerlig weh, hat's an dem Mädle rausgelassen.
Ich kann's nicht mehr mit angucken, wie ihr mit der Hildegard umgangt. Hilde, wenn das nicht aufhört, gang ich aufs Jugendamt. Am besten gibst du das Mädle in eine Pflegefamilie. Du willst sie ja sowieso nicht haben.
Und so bin ich am eiskalten Januartag 1946 mit einer fremden Frau von Almersbach im Weilberg nach Illingen gefahren. Ich bin schier verfroren auf der Fahrt. Aber ich habe gewusst, es kann bloß besser werden. Und in der Stube in dem Bauernhaus in Illingen ist warm gewesen. Nicht bloß der Ofen. Mir ist zum ersten Mal gut gegangen. Und aus der fremden Frau ist die Illinger Tante geworden. Sie hat mir mege und ich so auch. Und der Illinger Onkel ist ein guter Mann gewesen.
Wie findet man um die Zeit in Gablerberg eine Wohnung? Der Opa horcht sich um. Vor dem Krieg ist er in 12 Gablerberger Pfarrei gewesen. Man kennt ihn. Aber es gibt nichts. Bis auf ein paar Bruchbuden, halbe Ruinen, wo man beim besten Willen nicht wohnen kann. Einmal geht er mit seiner Anna in die Gablerberger Hauptstraße zur Frau Pfeiffer, eine Schneiderin und eine Freundin von seiner Frau. Auf dem Hof vor dem Haus trifft er den Arthur Mörle. Dem kehren zwei Läden an der Ecke Hauptstraße Pflasterigerstraße. Eins für Männerkleider und eins für Frauenkleider. Die Häuser dazu kehren dem auch und nur gleich zwei Familienhäusle daneben. Der Großvater schwätzt mit ihm und erzählt, dass sein Melle noch evakuiert ist, aber in Gablerberg nach einer Wohnung sucht. Und der Arthur Mehrle sagt, in meinem kleinen Häusle in der Hauptstraße äusse 20 wäre eine Wohnung. Zwei Zimmer und eine Art Wohnküche. Man läuft halt, wenn man in der ersten Stock will, an der Küche vorbei. Der Müllers Fritz meint, dass das sein Melle nix ausmacht. Er tät sein Melle sagen und wenn sie nach Gablerberg kommt, kann sie die Wohnung angucken. Das Melle guckt die Wohnung an und nimmt sie.
Ach, aber wie komm ich mit meinen Möbel? Ein Schlafzimmerschrank mit zwei Tieren und einem Spiegel, ein Doppelbettlad, ein Schminktisch mit drei Spiegel, ein Wohnzimmerbuffet, ein Tisch mit vier Stiel, zwei Sessel und ein Küchenbuffet und ein Küchentisch mit vier Stiel und ein Kinderbettle nach Gablerberg.
Jetzt kommt der Hannes wieder ins Spiel. In einer Rolle, wo er gut ist. Zum Mille sagt er, dass er guckt, dass er ein Laster auftreibt. Und dass er im Auftreiben gut ist, braucht man nicht mehr betonen. Ein paar von seinen Dingen, die er sich geleistet hat, darf man, wenn man sich vom Hannes ein Bild machen will, nicht unter den Tisch fallen lassen. Eine Sache vom Krieg erzählt er nicht bloß einmal. Ich habe sie auch oft gehört. Bei irgendwelchen Kampfhandlungen hätte sie ihm seinen Gaul unterm Arsch weggeschossen. Er hebt sich in einen Stall geredet, in dem sind an die Zehe Kühe gestanden. Er hätte sich eine genommen und sei auf der Kuh zu seiner Einheit zurückgeritten.
Der hat ja viel angestellt im Krieg, aber das hat ihm nie geglaubt. Aber einmal hat der Nägele im Bäckerfritz sein Schwiegersohn erzählt, dass der Hannes spät abends auf eine Kuh in ihr Stallung geritten gekommen ist. Also muss doch wahr gewesen sein, weil man am Nägele hat trauen können.
Auf jeden Fall. Am Morgen ist der Hannes mit einem Lastwagen vor dem Häusle gestanden und sagt, Melle einladen.
Hannes, wo hast du den wieder auftrieben?
Vom Hannes hört man bloß, Melle fragt mich nicht. So ist meine Mutter und ich und die Mäbel in das Häusle in die Gablerberger Hauptstraße Euse 20 gekommen. Ich kann mich noch erinnern, vielleicht ist das Erste, was man denken kann. Ich sitze vom Schoß von meiner Mama im Viererhaus von dem Laster und han zum Fenster rausguckt. Von der Landschaft weiß ich nichts mehr. Aber dass von draußen warm reinkommt und dass an so einem großen schwarzen Ding, das wo wie ein Ofen ausgesehen hat, ein kleines rundes Kläpple immer klingelt und klingelt. Später hat man mir erklärt, dass der Lastwagen einen Holzvergaser gehabt hat und dass das Kläpple das Luftkläpple gewesen ist. Was ich auch noch weiß, ist, dass in der Neckerstraße, wo die Hilde und der Hannes schon eine Wohnung gehabt haben, die Oma auf mich wartet und mit nach Gablerberg zu sich nimmt.
Ach, das ist ein Geschäft gewesen. Ich bin halbe he, aber die Möbel standet. Es passt alles nein. Sogar mein Schlafzimmerschrank hat Platz im Schlafzimmer und Frisierkommod und im Petersal Gitterbettle. Die Küche gefällt mir gut. Es ist groß, so eine Art Wohnküche. Ei Glück, dass der Eugen Knobloch noch mitgeholfen hat. Im Haus ist nebendran ein Schreiner. Er heißt Brand und ist ein Sudetendeutscher. Ein arg netter Mann, der hat gleich geholfen, meinen Schlafzimmerschrank zusammenzubauen. Ach, bin ich froh, dass ich wieder in Gablerberg bin.
Ich habe in der Nacht bei der Oma geschlafen. Am nächsten Tag, mittags, ist Mama gekommen. Wir sind miteinander die Geusimmerstraße auf und die Hauptstraße einander gelaufen. Ein Weg, den ich in den nächsten Jahren noch oft laufe. Und dann standen wir vor dem Häusle. Die Mama hat mir an der Hand.
Guck, da im ersten Stock, die vier Fenster. Dahinter ist unsere neue Wohnung. Und da unten ist Lädle von der Frau Ebersbecher. Da hat man nicht weit zum Einkaufen.
Noch macht sie dir am alten Holzsau auf und mir standet immer Häfle, wo mir gleich gefällt. Der Herr Brandt steht vor seiner Werkstatt und sagt, das ist also ihr Peterle, Frau Schlack. Und zu mir, komm ruhig mal in meine Werkstatt, da gibt's viel zum Sehen. Das habe ich in den nächsten Jahren oft gemacht. Ich bin 5 oder 6, noch nicht in der Schule, sitz im Eck von der Schreinerwerkstatt vom Herr Brandt. Der Herr Brandt schafft, ich darf zugucken, sitz gern da. Er erzählt mir, was er macht, warum er ein Brett hobelt mit der Hand, der Fensterkitt in der Hand gewärmt und die Würstler an der Rahmen druckt und mit einem nassen Messer abzieht. Wie er zwei Bretter miteinander verleimt, aufs Brett malt, was er raussägt und mit einem Stechbeitel rausholt, er sieht verzapft und dann steht ein Schränkli da. Was er alles runtersägt, sind die schönsten Bauklötzle. Er gibt mir ein Schmirgelpapier in die Hand. Und ich stehe Kreissäge laut. Vor der muss man Angst haben, sagt der Herr Brandt, sonst passiert eurem etwas. Mit einem Stückchen Holz schiebt er das Brett über die Säge. Die neue Hobelmaschine sinkt noch her. Und der Leimtopf steht auf dem Ofen und riecht vor sich nach. Damals bin ich Schreiner geworden. Auf der anderen Seite vom Häfle ist ein Zau. Dahinter eine Ruine. Es ist die Bäckerei vom Bäckerbier gewesen. Die Ofentür vom Backofen ist noch rumgehängt. Alles sieht gefährlich aus. Auch wenn's schön gewesen wäre, wenn wir da hätte spielen können, denkt sich der kleine Peter. Aber die Mama sagt,
die will ich nicht in der Ruine sehen.
Schön ist Einkaufen bei der Frau Ebersbecher, weil ich meistens alles von den klebrigen Himbeerbombolen aus einem großen Glas von einer kriege. Die Himbeerbombolen im Lädle von der Frau Ebersbecher sind immer zusammengebebt gewesen. Ich säße um Mittagszeit in der Sonne auf einem Treppel sitze, das wo von unserem Hof aus in ihren Laden geht. In der Hand ein Aluminiumkechele. Mit etwas zum Essen drin. Sie hat sich's auf ihrem Kocherle, wo man die glühende Spirale sieht, brutzelt. Ihre schmeckt's, rieche tut's furchtbar. Was das mit den bäbigen Himbeerbombolen zu tun hat, weiß ich nicht. Bloß, dass man's nur so gut denken kann. Im späten Herbst 1946 ändert sich etwas in der Gablerberger Hauptstraße. Ich bin den Nachmittag bei der Oma gewesen, meine Mama in der Stadt. Sie holt mich in der Geusimmerstraße ab. Wir sitzen in der Küche am Tisch unter der Milchglaslampe. Ich habe eine Tasse warme Milch mit Kunsthonig vor mir.
Ich bin heute Mittag bei Merkur in der Schuhabteilung gewesen. Sie suchen eine Verkäuferin und sie tätet mich nimmer. Na wäre tagsüber an 4 Tagen nicht mit daheim. Ich tät die morgens zur Oma bringen und abends nach dem Geschäft abholen.
Das ist nicht schlimm gewesen. Bei der Oma und dem Opa ist der Gläu Peter gern und sowieso wieder heim. Und Doris ist ja auch noch da. Und so laufen die Mama mit ihrem Peter an der Hand die Strecke Geusimmerstraße, Gablerberger Hauptstraße zweimal am Tag. Morgens und abends. Einmal so rum und einmal so rum. Der Oma, ihr Nähmasche, steht im Schlafzimmer. Einer für die Fies. Aus der Gläu sitzt sie dabei, wenn sie näht, guck fest zu. Die Nadel schnell, schnell und das kleine Schnackle. Beim Spulen der Faden errennt wie ein Bott und Wett auf die Spul. Und alles schon so lang her. Bevor's für den Peter Zeit ins Bett gewesen ist, ist er mit seiner Mama meistens noch eine Weile am Tisch in der Küche gesessen. Manchmal holt sie das Bild von dem Papa vom Vertiko, einer in einer Uniform, und sagt, das ist dein Papa. Oder sie liest ihm mit Tränen in den Augen einen Brief von dem Papa vor.
Er ist in Belgien in Kriegsgefangenschaft. Er muss im Kohlebergwerk schaffen. Er schreibt, es ist nicht schlimm.
Das hat sie immer wieder erzählt. Aber was weiß ich, was eine Uniform ist? Und was ist eine Kriegsgefangenschaft? Und was ist, wenn er kommt? Mir hat meine Mama gereicht. Die Päckle mit ein, zwei großen Schokoladetafeln sind mir recht gewesen. Der Schokolade schmeckt gut. Einmal abends am Tisch lacht sie mit einem Brief in der Hand.
Der Papa schreibt, dass sie vielleicht bald alle entlassen werden. Wenn er kommt, musst du ihm sagen, ich bin froh, dass du da bist. Jetzt lasse ich den nicht mehr fort.
Am nächsten Tag ist sie mit mir die Busstraße auf. Der Bulleis Erwin ist aus der Gefangenschaft gekommen. Die Leute sind ums Haus rumgestanden. Der Liederkranz, die, wo halt schon da gewesen sind, hat gesungen. Hab oft im Kreise der Lieben. Dahin viele glasige Augen gekriegt. Der Erwin auch. Und noch die Frage, was macht der und was macht der? Was, der Krämers eigen ist gefallen? Der Bulleis Erwin sieht meine Mutter. Geht auf sie zu, nimmt sie in den Arm. Ja Mensch, Melle, gut siehst aus. Was ist mit deinem Erwin?
Er ist noch in Belgien in Gefangenschaft, aber er schreibt, dass sie womöglich bald entlassen werdet.
Jetzt kommen bei ihrer auch Tränen. Sie sagt zu ein paar Bekannte Ade, nimmt mir an der Hand und wir gehen heim. Am nächsten Tag ist Brennholz gekommen. Die Mutter hat's in Sutrei beigt und die Beig ist eingehagelt. Holzbeige ist noch nie ihr Sach gewesen.
Das bleibt liegen, bis er kommt. Dann hat er gleich etwas zum Do.
Fürs letzte Kapitel ist der Erzähler der kleine Bube, der noch mal gewesen ist und erzählt, wie er es noch weiß. Gerade an so einem Tag, die Mama ist daheim, hole meine drei Rädle aus dem Sudrei. Ich will zur Oma. Naus aus dem Häfle, am Bäckerbier seiner Ruine vorbei, am Gickelhain seiner Barack. Gerade zwei Häuser weiter kommt mir die Frau Weinmann entgegen. Die wohnt im Häusle ober uns. Fragt, Peter, fahrst du zur Oma? Ja. Weiter geht's mit dem Treppler an Ruinen vorbei, bis zu einem halb aufgebauten Haus. Das wird's Probierstäble vom Hausmann. Da muss er den Vater später einmal holen, wenn der kein End finden kann und Mutter daheim mit dem Essen wartet. Am Walker seiner Drogerie vorbei, nimm ums Eck. Das ist die Geushimmerstrauß. Da ist der Friseur Laderer. Sie sagen Hexenmeister zu ihm. Der Fassoschnitt kostet eine Mark, wenn's noch im Kragen nicht so beißen tät. Jetzt Geusimmerstraße runter, da brauche ich nicht Treppler. In den Häusern wohnen die Leute und ein paar Buben, die ich kenne. aufpassen, wenn sie über die Klingenstraße geht. Das weiß sie. Es kommt aber sowieso kein Auto. Im Hof vom Bäckerfritz gibt mir die Frau Fritz ein Brezel. Die Oma hat die 5 Pfennig im Voraus zahlt. Mein Dreirädle stelle unter das Dächle, wo es niemals geniert. Der Bäckerfritz ist ein bisschen ein Heigler. Ich habe Angst vor ihm. Der schreit manchmal. Im Treppenhaus liegen die obacherne Brezler auf mehlige Diecher. Aus der Bachstube raus riecht's gut. Els, sagt der Heinz, der Konditor, wenn der Bäckerfritz nicht um der Weg ist. Peter, komm rein, mach's Maul auf. Und spritzt mir mit der Sahneguck Buttercreme ins Maul, dass es schief verstick. Aber gut ist. Und alle meinet, ich kenn's vertragen, weil ich doch so denn bin. Haut und Knochen, sagen sie. 3 Treppen auf zur Oma ist ein weiter Weg für meine kleine Fies. Dafür wartet sie schon an der Tür. Sie strahlt, dass ihr Bibel zu ihr kommt, auch wenn seine Mama daheim ist. Und ich bin so gern bei der Oma wie daheim. In Kiche geht's durch den Flur. Da hängen 2 Bilder vom Opa. Die muss ich immer angucken. Der Opa als Ulan mit einer Lanze in der Hand auf einem Gaul. Er hat auch eine Uniform an. In der Kiche sitze mit der Oma am Tisch und kriegt zur Brezel eine Tasse Milch. Auch die Oma fespert. Sie sagt,
jetzt kommt er noch bald, dein Papa.
Ja, ich weiß.
Freust du?
Ja. Darauf muss ich mich freien. Das hat man mir gesagt. Ein paar Mal schon. Warum, das weiß ich eigentlich nicht. Jetzt muss ich nur eine Weile aufs Schemele standen und zum Kirchenfenster rausgucken, weil es so weit nunter geht. Oma, jetzt fahre ich wieder heim.
Pass auf das Auto auf!
Ja. Im Treppenhaus, ein Stock tiefer, steht Frau Miller.
Ja, der Peter! Ja, bist du bei der Oma gewesen?
Ja.
Ja, ist der Papa schon gekommen?
Nein, ich fahre jetzt wieder heim.
So mach's.
Heim zu uns fahre immer die Klingenstraße runter. Das ist leichter wie die Geusheimerstraße auf. Ich fahre auf am Trottoir. Es ist niemals unterwegs. Ich bin ganz bei mir. Mir geht's durch den Kopf. Der Papa ist der auf dem Bildle. Der schickt Brief und manchmal Päckle mit Schokolade. Er soll bald kommen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass du da bist. Jetzt lasse ich dich nicht mehr gehen. Ich muss ihn festdrucken. Am Eck vom Bäckertreiber halte für eine Weile. Bloß so. Aber es ist mir, wie wenn irgendetwas ist. Und es ist etwas. Die Oma kommt gesprungen, ganz aufgeregt.
Peter, der Papa, komm!
Sie nimmt mein 3 Rädle in die Ei und mich in die andere Hand. Wir sauert miteinander so schnell es geht, Pflasterigerstraße nuff. Im Hof steht der Papa. Er hat meine Mama im Arm. Der sieht nicht aus wie der auf dem Bildle. Es muss er aber sein. Ich mach, was man mir gesagt hat, spring auf den Papa zu, der nimmt mir ruf. Ich sag, ich bin froh, dass du da bist, jetzt lasse ich den nicht mehr fort. Ich druck ihn fest. Die Mama heilt, der Papa und Oma auch. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Weiß nicht mehr, was ich sagen soll zu dem Mann, wo mein Papa ist. Was man mir auftragen hat, habe ich gemacht, aber jetzt war's. Ich trug mir an meine Mama nach, aber die hat der Papa auch im Arm. In dem Rucksack sind ein paar Tafeln Schokolade gewesen, aber nach 2 Wochen habe ich zu meiner Mama gesagt, der soll wieder fort nach Belgien und Päckle schicken. In der Wohnstube. Vielleicht bin ich 5. Da steht der Heim mit 4 Stiel drumherum, der Wohnzimmertisch in der Mitte von der Stube. An der Wand steht ein Buffet, obendrauf eine Uhr, durchschlägt 11,5 Stunden. Neben der Uhr sitzt Susi, die Katz. An der anderen Wand ein Sofa und ein Sessel. Ibram-Sofa, ein Ölgemälde, das kauft der Vater noch bevor er heiratet. Eine Mühle am Fluss bei Nacht. Kein Bild in meinem Leben gucke so genau an. Neben dem Sofa der Radio mit 5 Tasten und einem magischen Auge. An dem sieht man, ob der Empfang gut ist. Besonders sonntags um 1 die Stunde des Chorgesangs. Der Vater ist in 2 Gesangverein. Vom Plafo hängt eine Lampe mit 3 Birnen in 3 gelbe Glasschalen. Auf dem Boden eine Art echter Perser auf Stragula. Neben der Tür zum Schlafzimmer ein Vertigo, darunter meine 2 Holzbaukästen. So recht passen sie nicht zusammen. Der eine mit glatten Holzglätzle, beim anderen sind auf die Glätzle Backsteu gedruckt und auch sonst verziert. Mir sind sie recht. Ich brauche sie beide für meine Bauwerk auf meinem Spielplatz zwischen Bodenteppich und der Schlafzimmertür auf einem freien Stück Stragula. Ich baue ein Kino, wo man Hab mich lieb spielt. Von dem Film hat Mama erzählt. Später ist Evel ein Turm. Zuerst die große Glätzle, dann die immer kleinere. Turmspitz ist bloß nur aus einem Würfele. Der Turm ist so groß wie nie. Eu Glätzle hebe auf. Mit dem schmeiße auf der Turm. Der hagelt ein. So mach es immer. Es gefällt mir jedes Mal. Der Krieg, von dem ich nichts weiß, ist damals noch nicht lang aus.
Lebenslauf. Schwäbisches Mundart-Hörspiel von Peter Schlack. Mit Peter Schlack als Erzähler und Sprecher seiner Gedichte. In weiteren Rollen Susanne Heidenreich, Katrin Hildebrand, Tine Kiefel und Frank Stöckle. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck, Norbert Vossen, Sabine Klunzinger, Anke Schlipf und Philipp Stein. Besetzung Mona Frick. Musik Lukas Fretz und Helena Rüegg. Regie Andrea Leclerc. Produktion Südwestrundfunk 2022. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.